Ja, Abraham begann mit 80 erst. Ich danke euch auch sehr herzlich für die Grüße, die mich erreicht haben. Wohlgeformter Art mit Schönschrift von Rita. Ja, vielen Dank auch für die Gabe, dass wir beide miteinander in diesem Sommer irgendwo einen schönen Nachmittag verbringen können. In einem Café oder so. Danke. Der Wohlklang, das war unser letztes Lied. Der Wohlklang unseres Glaubens. Wie erhalten wir den Wohlklang? Das ist unser Thema. Ich gehe darauf gleich gezielt ein. Der Text, den wir zugrunde legen heute Morgen, finden wir in Jakobus 5. Jakobus 5. Von 7 bis 16. So seid nun geduldig, liebe Brüder und Schwestern, bis zum Kommen unseres Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nah. Seufzt nicht gegeneinander, liebe Brüder und Schwestern, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt, liebe Geschwister, zum Vorbild das Leiden und die Geduld der Propheten, die geredet haben in dem Namen des Herrn. Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Vor allen Dingen aber, meine Geschwister, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde noch mit einem anderen Eid. Es sei aber eure Rede Ja, ein Ja, und euer Nein, ein Nein, damit ihr nicht dem Gericht verfallt. Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen? Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihm beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn? Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Ihr Lieben, auf die Idee dieses Textes bin ich gekommen im Blick auf unsere Wetterlage. Die Nachrichten, die wir zumindest aus Norddeutschland, Brandenburg, Berlin, Mecklenburg, aber auch Friesland, Hessen, mein Bruder hat mir das aus Kassel mitgeteilt, die Wetterlage hat den Boden total ausgedörrt und er bricht. Bis zu einem Meter Tiefe ist keine Feuchtigkeit zu entdecken. An vielen Orten werden die Kühe geschlachtet. Bauern müssen aufgeben. Und wir sehen, was die Wetterlage, eine extreme Wetterlage, auch an Schaden anrichten kann in der Volkswirtschaft und auch ganz persönlich. Das ist für mich eine gewisse Analogie. Was ist los, wenn es in unserem geistlichen Leben Trockenzeiten gibt? Wenn da die Dürre ausbricht und wir den Eindruck haben, da ist keine Frische, kein Wasser, nichts Lebendiges, es ist alles lahm in mir, meine Emotionen sind am Ende, am unteren Punkt Und ich habe keinen Sprit mehr, der mir hilft, in Schwung zu kommen. Wer kennt solche Situationen in seinem Glauben nicht? Ich denke, es gibt niemanden, der nicht von Zeit zu Zeit mit solchen Umständen und Einflüssen auch in seinem Glaubensleben zu kämpfen hat. Im Moment, seit einigen Jahren würde ich fast sagen, werden wir ständig animiert, durchaus zu Recht. Wir brauchen Erweckung, wir brauchen neue Dynamik, wir brauchen mehr Heiligen Geist, wir brauchen mehr Aufbruchsstimmung, wir brauchen mehr willentliche Bereitschaft, dass das Glaubensleben wieder in Gang kommt und so weiter und so fort. Und viele Leute können diese Imperative gar nicht mehr hören. Weil trotz allem Druck und trotz aller Ermahnungen scheint es bei vielen von uns doch nicht vorwärts zu gehen. Denken wir über geistliche Dürre möglicherweise falsch? Was wir heute Morgen schon von Uli gehört haben, hat eine hohe Bedeutung. Vielleicht ist falsches Wachstum und vielleicht sind Dürrezeiten besonders nötig für unser Leben. Und wie können wir solche Durststrecken in unserem Leben überwinden und konstruktiv darauf eingehen? Das ist eigentlich der Aussageinhalt dieses Textes. Wir lesen Vers 7 in einer völlig unangepassten und nicht konformen Weise mit unserer Zeit. So seid nun geduldig, ihr Lieben. Das ist nicht die Tonart dieser Tage. So seid nun geduldig. Und das kommt 5-mal im Text vor. Nun seid geduldig. Das heißt, unser geistliches Wachstum ist keine Springflut. Da kommt nicht etwas über uns und dann hat es sozusagen geregnet und alles ist in bester Gestalt und bestens formatiert in unserem Leben und Glauben. Nein, Jakobus, der ja ein antiker Mensch war, wahrscheinlich sehr viel zu tun hatte mit den natürlichen Vorgängen des Alltags und auch der Natur. Er wusste, alles, was lebt, ist Wachstumsprozessen ausgeliefert. Alles geschieht nicht automatisch, nicht über Nacht, sondern in langwierigen, manchmal quälenden Prozessen. Ihr Lieben, und das müssen wir, denke ich, echt zur Kenntnis nehmen. Das ist eine völlig andere, neue Tonart für unseren Glauben. Ganz im Gegensatz zu dem, nur sei nur spritzig und nur bemüht dich. Hier geht es auch nicht, wenn von Geduld die Rede darum, dass wir uns anstrengen sollen. Geduld heißt einfach, mal sein, wie es ist. Sein, wie es ist. Ohne schlechtes Gewissen, ohne das Druckgefühl, ich muss aber, ich muss aber, ich muss aber. Nein, es sein lassen, wie es ist. Das Wort Geduld heißt hier im griechischen Urtext, habt einen langen Atem. Das sollte die Grundhaltung unseres Glaubens sein. Geduld. Auch wenn vieles unbefriedigt ist und noch nicht so aufgeblüht ist, wenn die Dinge nicht nach unseren Vorstellungen und Programmen der Gemeinde so laufen und wir uns freuen über uns selbst, das ist nicht das Leben. Das Glaubensleben ist kein Programm. Da läuft nichts einfach automatisch ab. So seid nun geduldig, liebe Brüder und Schwestern. Das ist eine grundlegende Haltung, denke ich, die wir brauchen, um mit uns selbst barmherzig umzugehen. Und nicht ständig unter einem frommen Druck zu meinen, ich bin noch nicht da, wo ich sein sollte. Du musst auch noch nicht da sein. Das werden wir noch feststellen. Geduld aber ist nicht einfach nur ein Verzögern, ein Faulwerden, ein Laufenlassen der Dinge. Denn ausdrücklich steht hier, so seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Hier wird also ein Bogen geschlagen und eine Orientierung zugrunde gelegt, wie unsere Geduld geartet sein soll. Sie soll eine Spannung sein zur Wiederkunft Jesu Christi. Und sie soll die Erkenntnis vermitteln, dass erst an dem Tag, am Tag X, wenn Jesus kommt, die Dinge in Ordnung sind. Bis dahin, ihr Lieben, bis dahin braucht es Geduld unsererseits. Einen langen Atem, der nicht uns verführt, kurzatmig und vorwurfsvoll gegenüber sich selbst und andere zu leben. So seid nun geduldig. Also ein Imperativ der Entspannung, würde ich mal sagen. Wir dürfen uns entspannen und dürfen wissen, wenn der Herr wiederkommt oder wenn ich mit meiner Lebensspanne an mein Ziel gekommen bin, ich mit 80 zum Beispiel, und der Herr jeden Tag mich rufen kann, bis dahin ist die Geduld nötig. Und dann wird sie erfüllt, wie der Text auch weiterhin sagt. Siehe, so heißt es hier, der Bauer, und das ist für uns Postmodernisten schwer zu verstehen. Wir kaufen ja alles bei Lidl und Aldi und die Milch kommt und das Brot kommt irgendwo aus den Fachgeschäften und wir sehen kaum noch irgendwo Felder. Das ist bei euch ein bisschen anders hier. Aber in vielen Großstädten wissen Kinder gar nicht, wo Milch und Brot und wo diese Dinge alle herkommen. Ja? Die denken, das würde der Aldi irgendwo produzieren. Liebe Brüder, siehe, der Bauer wartet. Wieder so ein Wort gegen unsere Zeit. Der Bauer wartet. Wir leben im Zeitalter der Digitalisierung. Und wenn man die Fachleute mal ein bisschen studiert, sagen sie uns, die Welt wird auf den Kopf gestellt. Es wird nichts mehr so sein wie bisher. Ja? Alles wird automatisiert, bis in den Kühlschrank rein. Alles wird so in die Geschwindigkeit hineingepresst, wie sie in der Digitalisierung eigentlich möglich ist. Wir werden überraschende Dinge erleben, aber das verändert auch das Denken der Gesellschaft, das Denken der jungen Generation. Schaut euch mal die Handys an, die Smartphones, wie die bedient werden. Der Mensch ist sozusagen, er lebt an der Realität dieser Welt vorbei. Er glaubt, er finde sie im Handy. Das ist aber nicht die Realität. Das ist eine vorgegaukelte, eine vorprogrammierte, manchmal eine sehr schlimm dargestellte Welt. Und darum, siehe, der Bauer wartet. Das brauchen wir ganz dringend, ihr Lieben, für unser Glaubenswachstum, für unser Glaubensverständnis. Wir müssen warten lernen. Das ist ja auch in der Liebe so. Alle Dinge brauchen viel, viel Zeit, damit eine gute Frucht entstehen kann. Wir erleben das jetzt mit 55 Jahren Ehe. Es hat sich gelohnt, 55 Jahre zu warten und zu leben. Beides geht Hand in Hand. Leben und warten. Wir wünschen uns heute sozusagen das Glück auf einen Schlag. Ihr Lieben, du kannst noch so sehr drauf drücken auf die Tupe. Da kommt kein Glück auf einen Schlag. Ja, es muss wachsen, reifen durch Krisen, durch Schwierigkeiten, durch Engpässe, durch Herausforderungen hindurch. So ist das Leben und so ist auch der Glaube. Jesus sagt in der Endzeitrede, wer aber durchhält bis ans Ende, der wird gerettet werden. Also siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht. Ihr Lieben, die kostbare Frucht ist, wie schon betont, nicht sofort da. Auch die Frucht des Geistes ist nicht sofort da. Allein das Wort Frucht impliziert einen Prozess, einen Wachstumsprozess, der bei dem einen etwas schneller läuft, bei dem anderen etwas langsamer. Das hängt auch von vielen Faktoren ab. Das hängt von der Nahrungsaufnahme, der geistlichen Nahrungsaufnahme bei uns ab oder wie wir charakterlich geartet sind, auch das spielt eine Rolle. Also unsere Persönlichkeit spielt da hinein. Wir sind sozusagen mit unserer Art, mit unserem Charakter sozusagen auch der Brennpunkt, an dem sich der Glaube entwickelt. Und das geht mal schnell und mal langsam, auch je nach Temperament. Das spielt zumindest eine Rolle mit. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig. Schon wieder. Es gibt Zeiten, ihr lieben Geschwister, für den Bauern, da kann er gar nichts tun. Da kann er sich zu Hause in sein Wohnzimmer setzen und das Leben genießen. Es gibt keinen Grund, warum er was tun sollte. Er kann irgendwo unten die kleinen Halme nicht rausziehen. Ja, die brauchen einfach ein Vierteljahr, bis er sie sieht. Wenn man die im November gesät hat, kann man sie vielleicht im Februar, März, da kann man ein bisschen sehen, aber kann nicht ziehen und die Halme sozusagen produzieren. Nein, sie brauchen ihre Zeit und er muss warten lernen. Und so ist es auch mit uns im Glauben. Warte einfach. Manches ist noch nicht dran. Manches ist noch nicht vorbereitet. Manche Dinge kannst du im Glauben noch gar nicht denken, auch noch gar nicht tun und es recht nicht fühlen. Wir können das in unserem Alter ein bisschen nachempfinden. Ich würde sagen, ja, vor 50 Jahren, da hätte ich mich nicht einfach hinstellen können, um zu predigen. Das war völlig aussichtslos. Ja. Ich war ein zitterlicher Baum, der da vorne stand und musste alles bis ins Detail aufschreiben, mit Komma und Punkt und markieren, damit ich mich ja nicht verspreche. Das heißt, mein Sicherheitsbedürfnis war riesig, meine Minderwürdigkeit groß. Also ich war nicht reif, noch nicht so reif, wie man das im Laufe des Lebens werden kann und darf durch Gottes Gnade. Siehe, der Bauer wartet. Und das ist eine starke Empfehlung, die ich für euch heute Morgen aussprechen würde. Es sei denn, du lebst in krasser Sünde, da muss es natürlich sofort bereinigt werden. Aber was den Glaubensprozess betrifft, warte. Hab Geduld. Der Herr geht mit dir weiter. Zu seiner Zeit. Er offenbart sich. Das ist auch meine Erfahrung. Manche Dinge über mich selbst konnte ich in vielen Jahren gar nicht erkennen. Später dachte ich, warum hast du das nicht erkannt? Weil einfach etwas weitergegangen ist in meinem Leben, weil Reife und Wachstum möglich wurden, konnte ich einen tieferen Blick in mich selber auch hineintun. Seid geduldig, bis nämlich die Frucht, bis sie empfängt Frühregen und Spätregen. Ihr Lieben, das sind wunderbare Worte. Es gibt, in Israel kann man das feststellen, überhaupt im Nahen Osten, es gibt den Frühregen, der im November die Erde aufweicht und es gibt den Spätregen im Frühling, damit die gewachsene Frucht jetzt richtig emporschießt und reif wird. Und das vergleicht Jakobus mit unserem Glaubensleben. Es gibt in unserem Glauben Erweckungsphasen. Da wird alles weich, wir sind emotional voll drauf und wir sind begeistert und machen Lobpreise ohne Ende. Und dann kommen wir in ein Wellental unserer Emotionen und es scheint überhaupt nichts mehr zu passieren. Und wir denken auch noch, da passiert nichts. Wenn es an der Nordsee Ebbe gibt, das heißt nicht, dass nichts passiert. Dann kommt das Wattenmeer, da ist nur noch Schlamm. Aber der Schlamm hat seinen Sinn für die Tiere und für die ganze Gegend. Überhaupt Ebb und Flut, ja, Frühregen und Spätregen haben einen tiefen Sinn. Das ist ein Lebens- und ein Glaubensrhythmus, für den Gott selber sorgt. Spätregen oder Frühregen und Spätregen haben wir nicht in unserer Hand. Auch dass es dir emotional oder geistlich super geht, hast du eigentlich nicht in der Hand. Der Herr schenkt es dir, denn Glaube ist Gnade. Und das geistliche Leben ist immer Gnade, immer Gnade. Und deswegen ist unser Glaube mehr ein Warten und geduldiges Hoffen, statt ein Machen und Tun und Wirken und zum Therapeuten gehen. Da muss da etwas in die Gänge gesetzt werden. Ich muss da irgendwo ins Laufen kommen. Warte, wie der Bauer. Er wartet auf den Frühling. Der Regen muss kommen. Gott muss es in deinem Leben tun. Bis er empfange. Darauf kommt es an. Bis du empfängst. Wenn der Heilige Geist in uns ist und wenn das Wort Gottes ständig Einfluss auf unser Leben hat, werden sich diese Gesetze entwickeln. Wir werden in dem Warten und in dem Erwarten nicht enttäuscht. Der Regen wird kommen. Der Herr wird dich wieder aufrichten. Er wird dich stärken. Und er wird eine neue, starke Frucht in deinem Leben hervorbringen. Wieder, so seid nun geduldig. Also der Jakobus, der ist ja ein Halbbruder Jesu, hat bei Jesus sehr viel gelernt. Er kommt immer wieder auf diesen Fakt zurück. Seid geduldig. Das ist für unsere Generation außerordentlich schwierig, weil der ganze Zeitgeist genau das Gegenteil ausdrückt. Ja? Karriere und Darstellung und Erfolg und Geld und Urlaub und ich habe das beste Auto. Und wie das heute so läuft, die Werbung nutzt diese Wünsche der Menschen total aus. Wir finden hier das Gegenteil. Bis ihr empfangt. Ja. Warte. Das ist eine richtige Übung für uns heute, zu warten. So seid auch ihr geduldig und nun geht ihr einen Schritt weiter. Es sagt nicht, dass Geduld Passivität bedeutet. Es bedeutet nicht, dass wir alles laufen lassen, sondern er sagt nun ganz persönlich und direkt, stärkt eure Herzen. Stärkt eure Herzen. Mit anderen Worten, nehmt geistliche Nahrung auf. Wenn ich Hunger habe, gehe ich an den Kühlschrank. Wenn ich Durst habe, hole ich mir irgendwo gehe ich am Wasserhahn oder hole mir ein alkoholfreies Bier oder irgendwas oder trinke eine Tasse Milch. Also, wenn ich diese Bedürfnisse habe, tue ich etwas, um mich zu stärken. Geduld heißt nicht verhungern. Geduld heißt das nächstliegende Tun, nämlich sich zu stärken. Für die Phase, die gerade dran steht und die vielleicht gar nicht besonders gefällt. Stärkt unsere Herzen. Denn das ist das Zentrum unserer Person. Wenn das Zentrum unserer Person geschwächt wird, dann wird alles geschwächt. Und darum ist sozusagen die tägliche Aufnahme des Wortes Gottes und das tägliche Gebet, auch wenn ich keine großen Gefühle dabei habe, und das tägliche Stillewerden vor dem lebendigen Gott grundlegend dafür, dass meine Person und mein Glaube gestärkt wird. Und zwar immer mit einem gezielten Blick. Denn das Kommen des Herrn ist nah. Und damit haben wir vielleicht auch ein Problem heute. Wir rechnen ja sofort hoch und sagen, ja, 2000 Jahre sind vergangen. Wie kann man denn heute noch akzeptieren, das Kommen des Herrn ist nahe? Ihr Lieben, wenn die Wahrheit stimmt, dass das Kommen des Herrn nahe ist, dann ist diese Stunde heute näher als je zuvor. Ja? Ich denke, das ist eine Logik, dürfen wir anerkennen. Dann ist der Herr, dann können wir es uns nicht leisten, die Wiederkunft einfach als eine vergangene Denkweise abzutun, wie das viele heutige Theologen tun. Sie sagen, der Herr ist 2000 Jahre nicht gekommen und er wird auch in den nächsten 2000 Jahren nicht kommen. Packen wir es an. So hören wir heute viele theologische Äußerungen. Nein, der Herr ist nah. Es kann ja sein, dass du morgen früh gar nicht aufwachst. Das heißt auch, der Herr ist nah. Ihr Lieben, unsere Ferne vom Herrn, und zwar unsere reale Ferne, unsere Ferne zu dem ewigen Gott, beträgt maximal 100 Jahre, nicht 2000. Jeder ist nur 100 Jahre vom Herrn entfernt, maximal. Manche sterben schon mit 20, manche mit 40, manche mit 60 und so weiter. Also wir sind in jedem Augenblick, weil das unberechenbar ist, wir sind in jedem Augenblick in der Nähe oder in der nahen Zukunft des Herrn. In jedem Augenblick. Niemand hat es in der Hand, weil er ihm begegnet. Und das soll unsere Haltung innerlich prägen. Derselbe Jakobus sagt einmal den Kaufleuten der Gemeinde, ihr plant so, als käme der Herr nicht. Ja? Ihr habt dicke Auftragsbücher und ihr habt Dienstpläne en masse und denkt überhaupt nicht daran, dass euer Leben ein Dampf ist. Ja? Ihr könnt in einem Nu verschwunden sein von dieser Erde. Ich weiß, ihr Lieben, das geht nicht schnell ein, aber so ist die Realität. Und wir sollten uns von diesem Wort heute Morgen inspirieren lassen, umzudenken. Und die Wiederkunft Christi oder meinen Tag X, wenn ich vor dem Herrn stehe, immer im Blick zu haben, damit wir uns nicht an die Dinge dieser Welt hängen, die doch nichts bringen. Die nichts bringen. Alles, was wir haben, lassen wir hier. Also stärkt eure Herzen, damit ihr die Spannung bis zur Wiederkunft Jesus durchsteht. Das ist hier gemeint. Damit wir den Spannungsbogen vom Heute und dann, wenn er kommt, halten können. Also Geduld und Warten heißt nicht einfach die Dinge laufen lassen, sondern in einer gesunden geistlichen Spannung der Wiederkunft Jesu Christi zu stehen. Er geht einen Schritt weiter und prüft unter diesem Gesichtspunkt jetzt einfach mal die Beziehung untereinander. Es kann sein, wenn alles trocken wird, auch eine Gemeinde kann in eine trockene Phase geraten. Das ist mir in vielfacher Weise bekannt. Das sind manchmal furchtbare Zustände. Wenn die Gemeinde überhaupt nicht mehr reagiert, wenn du den Eindruck hast, da ist alles tot, ja, da ist nur noch Stroh auf dem Acker. Da ist nichts Lebendiges mehr, keine Ähren, da wächst keine grünen Halme, nichts mehr. Das gibt es in vielen Gemeinden auch heute. Was passiert denn dann? Dann gibt es einen psychologischen Umschwung. Der bedeutet, wie hier Jakobus sagt, seufzt nicht wieder einander. Ja, wir sind uns leid. Wir können uns nicht mehr ertragen. Wir können einander nicht mehr hören, geschweige zuhören. Wir haben uns alle schon miteinander eingeordnet. Wir wissen genau, wie der andere tickt. Und wir haben die Nase sozusagen voll von der Gemeinde. Auch das gibt es heute vielfach, dass viele Tausende aus den gläubigen Gemeinden austreten, weil sie diesen Club für überflüssig halten. Bis dahin können wir kommen. Trockenheit in der Gemeinde. Glaubensunlust, Bibelunlust, Gebetsunlust. Das sind die Phänomene, die da auftauchen können. Wie gehen wir damit um? Zunächst einmal sollten wir wirklich den Appell hören, seufzt nicht gegeneinander, denn wenn ihr seufzt, dann fallen euch Worte ein, die nicht gut sind. Ja? Ihr fangt an zu richten und den anderen abzuwerten und ihr schimpft über die Gemeinde, statt sie zu ermutigen. Genau das greift er auf. Ist es nicht wunderbar, dass wir in der Bibel, im Neuen Testament, solche Aussagen finden, damit wir uns daran klar orientieren können. Seufzt nicht gegeneinander, liebe Geschwister, damit ihr nicht gerichtet werdet. Also, das Seufzen gegeneinander steht gegen Gott. Hier wird Gott selber in Frage gestellt. Denn Seufzen bedeutet, ich kann nicht warten. Ich habe keine Geduld mehr mit dir. Du gehst mir auf die Nerven. Das sind die Folgen. Und so sollen wir unter keinen Umständen in der Gemeinde miteinander umgehen. Weil, warum? Die Gemeinde ist der Leib Christi. Auch ihr seid der Leib Christi. Wenn Jesus das Haupt ist, wie können wir seinen Leib verachten? Das sind die Zusammenhänge. Darum seufzt, man kann das Wort auch so übersetzen, stöhnt nicht gegeneinander. Stöhnt nicht. Oh, furchtbar, was heute wieder los war in der Gemeinde. Ja? Manchmal völlig unberechtigt, einfach weil wir schlechte Laune haben. Einfach weil wir geistlich runtergefahren sind. Darum können wir die Werte Gottes in der Gemeinde nicht mehr erkennen. Und davor warnt uns hier Jakobus. Und ich denke, der Heilige Geist selbst warnt uns vor dieser negativen Haltung gegeneinander und gegen die ganze Gemeinde. und betont, wir werden gerichtet, Gott richtet uns selbst, der Herr, der Richter steht vor der Tür und wird fordern, warum ihr das getan habt und wird entsprechend zu einem Ergebnis kommen. Und dann geht er weiter. Er haut richtig auf die Pauke, wie wir gesehen haben. Er haut auf die Pauke und dann kommt er zu einer wunderbaren Schlussfolgerung und sagt, Leute, ihr habt doch ganz großartige Vorbilder hier in diesem Wort. Ihr habt ganz großartige Vorbilder. Schaut doch mal den Hiob an. Keiner wünscht sich ein Leben wie Hiob. Aber es war so. Er hat es erlebt und erlitten. Wie hat er sich verhalten? Vor allem, wie hat Gott sich verhalten? Was hat er mit dieser Tragik des Lebens eines solchen Mannes und seiner Familie, was hat er damit gemacht? Oder er sagt, schaut euch einmal die Propheten an, die unter allerschwierigsten Bedingungen das Wort Gottes weitergegeben haben. Die wurden verfolgt, die wurden gequält, die wurden ausgegrenzt, die wurden diffamiert und gemobbt. Die haben alles erlebt, was man so an Schlechtem von Mitmenschen erleben kann. Und schaut ihre Geduld an, ihre Geduld. Wieder Geduld. Ohne Geduld schaffen wir den Weg bis zum Ziel nicht. Die Geduld. Und hier steht ein anderes Wort für Geduld. Nicht Makrothymia, langer Atem, großer Atem, sondern Hypomone, das heißt darunter bleiben. Einfach unter der Last, die das Leben dir auferlegt, die Gott dir zumutet, bleiben und nicht rebellieren und nicht seufzen und stöhnen und andere beschuldigen, sogar vielleicht Gott auf die Anklagebank setzen. Gerade all das nicht. Habt diese Männer des Glaubens im Alten Testament vor Augen. Ihr habt ein großartiges Vorbild, Geduld zu lernen und wie sie in allem den Namen des Herrn trotz großer Lasten gerühmt haben. Und dann kommen wir zu einer Schlussfolgerung. Er sagt, wenn ich euch die Vorbilder zeige, bitte registriert es nicht nur einfach und hakt es dann ab. Nein, lasst euch inspirieren, preist diese Leute. Das heißt mit anderen Worten, lasst sie eine Wirkung sein für euer eigenes Leben. Bewegt euch mit ihnen in der Gemeinschaft mit Gott. Wir preisen sie selig, die erduldet haben. In diese Gemeinschaft gehören wir. Ihr Lieben, sowas hört man nicht unbedingt auf einer Mehrkonferenz oder auf anderen charismatischen Konferenzen heutiger Tage. Da geht lieber die Post ab, die soll auch abgehen und dann hilft man technisch und musikalisch nach, damit es richtig dröhnt und brummt. Ich habe an sich nichts dagegen. Junge Leute müssen auch Möglichkeiten dazu haben. Aber wenn das unser Glaubensstil wird, dann habe ich höchste Bedenken. Ihr Lieben, das ist nicht die Art, wie der Glaube wächst. Da habe ich eine vordergründige Begeisterung, die kein Durchhaltevermögen hat, wenn es ernst wird in meinem Leben und in meinem Glauben. Und deswegen sagt er, wir preisen die Geduldigen selig und nicht die Draufgänger. Ja? Wir preisen die Geduldigen selig. Mit ihnen wollen wir mitschwingen, mit ihrer Geduld wollen wir uns innerlich verbünden und nicht mit denen, die mit großen Emotionen die Welt erwecken wollen. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende, zu welchem Ziel kann man übersetzen, es der Herr geführt hat, denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Gerade wenn es uns schlecht geht und gerade wenn wir am Ende sind und wenn wir auch emotionell den Glauben nicht mehr richtig verorten können und gar nicht wissen, ja, wo stehe ich denn, dürfen wir wissen, der Herr ist barmherzig und er ist ein Erbarmer. Er kennt deine Situation. Er kennt auch die Zeit, die du brauchst. Manchmal brauchen wir den Tiefgang, ihr Lieben. Wir brauchen sozusagen den unteren Weg, die tiefe Beugung vor Gott und dem Leben, damit die tieferen Reifeprozesse bei uns im Glauben überhaupt gelingen können. Wer immer toll drauf ist, hat noch nichts gelernt. Er geht am Wesentlichen vorbei. Wisst ihr, wie ein Halm wächst? Mit der schönen Ähre, die wir alle bewundern? Zuvor ist ein Korn in die Erde gelegt und gestorben. Und deswegen sagt Jesus an anderer Stelle, wenn das Weizenkorn nicht erstirbt, bringt es keine Frucht. Wenn wir nicht, wenn unser altes Leben, unsere alten Reaktionen, unsere alten Denkweisen und Vorstellungen nicht sterben, nicht in den Tod Jesu gegeben werden, kann nichts geistlich Neues in unserem Leben reifen. Ich habe das in einer mehrfachen, sehr tiefen Weise erlebt und war auch an einem Punkt der Verzweiflung, wo ich sogar meinen Dienst aufgeben wollte. Und dann habe ich genau das erlebt, denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. In einer bestimmten Situation habe ich das Erbarmen Gottes derart erfahren, dass ich in einer halben Stunde ein neuer Mensch war. In dem Sinn, dass der Glaube Freiraum bekam, neue Hingabe möglich wurde. Ich kann uns nur dazu ermutigen. Sie preisen selig, die erduldet haben. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Ihr Lieben, wenn es uns schlecht geht, ich gehe noch ein Stück weiter, wenn es uns schlecht geht im Glauben, dann verändert sich auch unsere Sprache. Bei den Pharisäern und Schriftgelehrten war das dann so, dass sie alle möglichen Adressaten am Tempel, im Tempel, das Gold, den Altar und die Steine sozusagen zur Stütze ihres Schwurs gemacht haben. Wir schwören beim Altar, wir schwören bei dem Stein, wir schwören beim Gold des Altars und so weiter. Sie haben also sozusagen Gott in ihre reale, materielle Welt integriert und wurden dabei total oberflächlich. Und Jesus hat das ganz radikal kritisiert. Er hat gesagt, was macht ihr da? Was ist das für eine Sprache? Eure Rede sei ein Ja, ein Nein, ein Nein. Und ich habe oft schon erlebt, wenn wir Christen am unteren Level bleiben und nicht erkennen, was da passiert, dann werden wir oberflächlich, sogar zynisch. Zynisch im Blick auf das Geistliche. Ja, kennen wir schon alles. Sagen wir manchmal auch jungen Christen, wir älter, ja, komm erst mal dahin, wo wir sind und dann wirst kochst auch nur mit Wasser, wie wir alle. Und halte dich mal schön in unserem Rahmen. Also wir werden dann mit unserer Sprache entmutigend. Ja? Wir machen aus Gott, der gebeugte Knie sehen will, eine Handelsware. Wir reden über ihn lässig und schwer verständlich. Deswegen hier schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde, noch bei einem anderen Eid. Es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht dem Gericht verfallt. Dieses Schwören, diese Suche nach der Wahrheit war vollkommen aufgelöst, war zerbröselt. Die Worte waren nicht mehr wahr, sie waren nicht mehr an Gott selbst orientiert, sondern waren nur noch fromme Formalie. Fromme Formalie. So können wir runterkommen, dass wir auch über die geistlichen Dinge nur noch fromm und formal reden. Auch ein bisschen Lobpreis. Ja? Wir können dann einfach nur mitsingen und unsere Gedanken sind beim Mittagessen. Oder bei anderen Sachen. Ja. Und dann kommt es zum konstruktiven Ergebnis seiner Ausführungen. Es ist, als wollte er es jetzt auf den Punkt bringen, wie wir geistlich miteinander und ganz persönlich umgehen sollen. Er sagt, wenn jemand leidet unter euch, leidet jemand unter uns? Fühlt er sich als Leidender? Ja, wenn jemand leidet, was soll er denn tun? Er soll beten. Mit anderen Worten, sich an Gott wenden. Einfach in seine Nähe gehen. Einfach beten. Wenn jemand leidet unter euch, der bete. Ganz kurz, ganz knapp, stenogrammäßig. Ja? Er weiß gar nicht mehr zu sagen. wenn jemand leidet, gibt es nur eine Lösung, nämlich bete. Nimm Kontakt mit deinem Erlöser, mit deinem Befreier auf, der dein Leben ohnehin vollenden wird. Und dann nimm dir einen zweiten Punkt auf. Bist du fröhlich? Hast du gute Zeiten im Glauben? Die kann man ja auch missverstehen. Man kann auch in guten Zeiten frivol werden, ja? Wenn wir nicht geistlich ausgerichtet sind. Wenn die Antenne in die falsche Richtung gerichtet wird. Wenn jemand fröhlich ist, wenn es jemandem gut geht, dann soll er singen, steht hier. Dann soll er singen, dann soll er jubeln, er soll Psalmen anstimmen. Und er soll Gott verherrlichen mit allem, was in ihm ist. Lobe den Herrn, meine Seele. Und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt, heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Das alles fällt einem dann ein. Das brauchen wir, ihr Lieben, wir brauchen diese Auferbauung, diese innere, auch emotionale Auferbauung. Also, keine Pauschalität an dieser Stelle. Der eine erlebt es im Moment so, der andere erlebt es so. Der eine zieht sich zurück, um zu beten, der andere tritt hervor, um zu jubeln. Ja? Je nachdem, wie die Wachstumsprozesse in unserem Leben laufen. So, und der Schlusspunkt. Ist jemand unter euch krank? Das ist ja eigenartig eigentlich. Er hat ja schon von den Leidenden gesprochen. Aber offenbar fügt er das Kranksein nicht unter Leiden ein. Das Kranksein hat eine Sonderposition, auch theologisch hochinteressant, warum. Im Zusammenhang mit dem Kranksein spricht er nämlich von den Sünden. Bekennt eure Sünden, damit ihr gesund werdet. Das heißt, die Christen sollen nicht in große Seminare oder Konferenzen gehen, wo einfach pauschal für Kranke gebetet und sie dann geheilt werden. Nein, sie sollen in die persönliche Seelsorge gehen, wir Christen. Wir sollen Sünden bekennen, damit auch das Körperliche und das Seelische, das Psychosomatische sozusagen auf eine gute Ebene kommt. Betet füreinander, damit ihr gesund werdet. Betet füreinander. Ich lese mal den Text, der rufe zunächst mal, er rufe die Ältesten, das heißt, er entwickle eine Initiative. Er bleibe nicht bei seiner Krankheit, sondern rufe die Ältesten der Gemeinde, dass sie für ihn beten. Das wäre super, wenn wir das neu erkennen würden. Denn Gott will, und gerade der Jakobus, der aus dem Judentum heraus seine Substanz zieht, Gott will, dass das Ganze in unserem Leben zur Sprache kommt. Meine Verhaltensweise, meine Redeweise, meine Denkweise, dass das in persönlichen, seelsorgerlichen Begegnungen zur Sprache kommt und damit Gesundheit in meinem Leben fortschreitet, bis in die körperlichen Bereiche hinein. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Auch ein höchst interessantes Wort. Da steht nämlich nicht heilen im Sinne von körperlich gesund werden. Da steht retten. Das Gebet des Glaubens wird ihn retten. Das heißt, in die Zone des Heils, des ganzheitlichen Heils hineinführen, dass Leib, Seele und Geist in die wohltuende Gegenwart Gottes gezogen werden. Auch das Körperliche kann dadurch gesund werden, ohne Frage. Und wenn er Sünden getan hat, werden sie ihm vergeben. Bekennt also einander eure Sünden. Und betet füreinander, dass ihr heil werdet. Amen.